Deutschlandfunk zur Diskussion.
Angriff auf saudische Ölanlagen. Wachsende Kriegsgefahr am Persischen Golf. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur.
Millionen Barrel Rohöl verbrannten nach einem militärischen Angriff auf eine große Raffinerie in Saudi-Arabien. Allein das war ein Schock. Es ging aber noch mehr in Rauch auf. Die Hoffnung, es könne eine Annäherung zwischen US-Präsident Trump und dem iranischen Staatspräsidenten Rouhani geben. Eine Idee, die der französische Präsident Macron auf dem G7-Gipfel gepflanzt hatte und die zunächst zu wachsen und sogar zu gedeihen schien. Und jetzt Attacken, Drohungen, kriegerische Rhetorik. So schnell kann der Wind im Nahen Osten sich drehen. Darüber reden wir heute und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Carmen Wunderlich von der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag, Frau Wunderlich.
Guten Tag, Herr Pindor.
Mit Berus Abdolwand. Er ist auch Politikwissenschaftler, aber im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender der deutschen Forfe AG, die in dieser Region einen großen Teil ihrer Geschäfte betreibt. Guten Abend, Herr Abdolwand.
Guten Abend, Herr Pindor.
Und Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Pindor. Schönen guten Abend.
Mike Pompeo hat gesagt, Teheran stecke hinter den Angriffen auf Saudi-Arabien, während Rouhani und Zarif, also der Außenminister des Iran, vorgäben, Diplomatie zu betreiben. Und das sei ein beispielloser Angriff auf die Energieversorgung der Welt. Er legt aber keine Beweise vor. Ist das trotzdem einleuchtend, was er da an Anschuldigungen vorbringt?
Es überrascht zumindest nicht. Die Amerikaner haben sich ja schon lange gegen den Iran positioniert. Man kann fast vermuten, dass sie auf eine solche Gelegenheit gewartet haben. Es gab ja in der Vergangenheit schon Angriffe gegen Tanker im Persischen Golf. Auch damals machten die USA sehr schnell Iran als Schuldigen aus. Ich denke, jetzt ist es eine wichtige Aufgabe zu überprüfen, was genau ist passiert. Was waren das beispielsweise für Geschosse? Waren es Drohnen oder waren es Raketen? Und wer ist der Urheber dieser Anschläge, bevor man dann voreilig Schlüsse zieht und ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Gruppe dafür haftbar macht? Die Houthi-Rebellen aus dem Jemen haben sich ja dazu bekannt. Also auch das gilt es zu prüfen.
Frau Wunderlich, was halten Sie von den Vorwürfen, die da gemacht werden aus den Richtung der USA?
Ja, ich würde auch erstmal sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt und zur gegenwärtigen Informationslage können wir nicht mit Sicherheit sagen, wer den Angriff verübt hat, sondern sind immer noch im Rahmen von Spekulationen unterwegs, wie so häufig in der Politikwissenschaft. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, zu welchen Ergebnissen die Überprüfungskommission kommt, die Saudi-Arabien ja inzwischen auch einberufen hat. Französische Expertinnen und Experten sind auf dem Weg nach Riad und werden dann eben auch prüfen, von wo und von wem diese Angriffe verübt worden sind.
Herr Abdolwand, halten Sie diese Beschuldigungen dennoch für einleuchtend vielleicht, wenn auch nicht mit letzter Hinsicht beweisbar?
Wissen Sie, aus diesem Konflikt Iran wird keine Profite schlagen können. Wenn man die Ölweltlage betrachtet, USA produzieren 12 Millionen Barrel pro Tag. Und durch diese Ölpreiserhöhung können sie 1,5 Millionen Barrel zusätzlich auf den Weltmarkt werfen. Russland wird davon profitieren. Abgesehen von Anschuldigungen, auch weder militärtechnisch noch wirtschaftlich wird Iran davon Profit schlagen. Deswegen denke ich mir, dass man andere Aspekte betrachten. Die Geräte, die eingesetzt worden sind, diese Flugkörper, die können ruhig unter 50 mit der Höhe fliegen und ihr Ziel erreichen, eine Raffinerie, wenn es bombardiert wird, mit einem ganz einfachen Flugkörper, das unter Radarschirm fliegt, kann ein Kit-Cracker treffen und diese Kit-Cracker selbst ist eine Ursache für weitere technische Defekte von Raffinerien. Aus der Perspektive denke ich, dass man auf Untersuchungen warten soll und sollte man nicht leichtsinnig mit der Anschuldigung beginnen. Wir brauchen im Nahen Osten allen voran eine Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit und eine Entspannungspolitik, dass allen voran die Menge der Waffen, die in der Region konzentriert sind, reduziert.
Aber eins ist doch klar, egal ob es sich um iranische Milizen im Irak handelt, die das getan haben, ob der Angriff direkt aus dem Iran kam oder ob der Angriff von den Houthi-Rebellen kam, ganz klar ist, der scheint doch aus dem Netzwerk des Iran zu kommen, das der in dieser Region gesponnen hat. Und insofern hat der Iran ja schon öfter mit dieser Sphäre der Mehrdeutigkeit, sage ich mal, operiert.
Wissen Sie denn, wenn man so argumentiert, hat man das Gefühl, dass es ein Zentrum gibt, das Befehle gibt und die anderen das tun. Houthi-Rebellen werden seit 5 Jahren kämpfen gegen Saudi-Arabien. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie saudische Ölanlagen bombardiert haben. Nur der Ausmaß war begrenzter. Die haben schon bewiesen, dass sie technische Möglichkeiten haben, Flughäfen oder Ölanlagen bombardieren. Wenn man konkret die Aktion von Saudi-Arabien während der letzten 5 Jahren betrachtet, Saudi-Arabien hat eindimensionell sozusagen seine Luftwaffe eingesetzt und zum ersten Mal gibt es sozusagen bedeutende Reaktionen auch von der Seite der Houthi-Rebellen. Meiner Erachtens nach in diesem Moment soll Vereinigte Nationen sich darum bemühen, die Verhandlungen in Bezug auf innere Friede innerhalb von Jemen voranzubringen, an der Stelle jetzt den Schuldigen zu suchen, weil denn Eskalation wird viel, viel, viel mehr Schaden verursachen als das, was wir jetzt haben. Eine Guerilla-Armee hat die saudi-arabische, ruhmreiche saudische Armee außer Gefecht gesetzt. Wenn es zu einer Eskalation kommt, der Ausmaß der Probleme ist viel, viel schrecklicher, als was wir uns vorstellen können.
Was wir im Moment aber tatsächlich doch sehen, ist, dass es so eine Art asymmetrische Kriegsführung gibt. Denn ich sag mal, auch auf die Anschläge, die es in den letzten Monaten gegeben hat, da zeigt ja alles auf den Iran hin als Täter, der dann versucht hat, das hinterher abzuleugnen oder sich einfach nicht dazu bekannt hat. Das ist doch asymmetrische Kriegsführung in ganz klassischem Sinne. Was sagt das denn auch über die Validität der amerikanischen Strategie aus, mit dem maximalen Druck auf den Iran loszugehen?
Die USA wirtschaftlich können auch den Druck ausüben, aber militärisch sind die in der Region gewissermaßen eine strategische Lage ist hergestellt worden, das Produkt der US-amerikanischen Politik in der Region ist. Die haben Saddam Hussein entmachtet, die haben Taliban entmachtet, die natürlichen Feinde von Iran sind entmachtet worden. In Syrien, die haben schon gewissermaßen die Schiiten gezwungen, in den Armen von Iran gehen. Was wir jetzt zu tun haben, ist nicht ein Iran als ein Nationalstaat, die allen manipuliert, sondern die Schiiten, die 1400 Jahre unter der Druck des Sunniten standen, zum ersten Mal verteidigen sie sich. Wenn wir den IS betrachten, sie haben in Mosul 1200 junge Schiiten abgekopft innerhalb von einer Woche. Und in Saudi-Arabien geschieht das auch tagtäglich, dass die Schiiten gewissermaßen unter Druck gesetzt werden. Das ist die Lage, die man ändern muss.
Ich möchte noch mal zurück auf diese Ausgangsposition, dieser maximale Druck auf den Iran und was das heißt, dass die Amerikaner und ihre Verbündeten Saudi-Arabien eigentlich ziemlich, sag ich mal, wehrlos sind gegen diese asymmetrische Kriegsführung jetzt, ich sag mal, die Maximaldrohungen aus dem Iran oder dem Umfeld des Iran. Herr Adebar und dann gleich Frau Wunderlich.
Sie sprechen vollkommen richtig die Frage nach der amerikanischen Strategie an. Da kann man diese Ereignisse, egal von wem sie jetzt hervorgerufen wurden, man kann sie schon auch als eine Folge dieser Strategie des maximalen Drucks deuten. Maximaler Druck fing ja an in der Nuklearfrage, der Ausstieg der Amerikaner aus dem Atomabkommen und dann eben gefolgt von Wiedereinführung von Wirtschaftssanktionen. Es ging darum, dem Regime in Teheran den Hahn abzudrehen, es in die Knie zu zwingen, es zu Verhandlungen zu zwingen. Das Problem in Anführungszeichen bei diesem maximalen Druck war, dass der amerikanische Präsident dies nie hat auch auf militärische Weise umsetzen lassen. Ich sage deshalb Problem, weil es natürlich auch sehr heilsam ist. Aber damit war die Drohkulisse begrenzt. Und Iran, egal ob sie jetzt dahinter steckten oder nicht, fühlte sich eben dann auch dazu verleitet, mit einer Strategie der Asymmetrie, der Nadelstiche, womöglich eben dieser Tankerangriffe oder eben jetzt der Angriffe zu antworten, weil sie eben das Gefühl hatten, die Amerikaner stehen nicht zu 100%, sondern würden eben nur auf dieser wirtschaftlichen Ebene das machen. Also wir wären, man muss es umgekehrt sagen, wir wären nicht in der heutigen Situation mit diesen Angriffen, wenn es das Atomabkommen noch unverletzterweise gäbe, wenn die Amerikaner sich an das Abkommen gehalten hätten, dann könnte man jetzt vor dem Hintergrund eines funktionierenden Abkommens mit Iran über regionale Sicherheitsfragen reden. Und das wäre eigentlich der Weg, der beschritten hätte werden sollen.
Frau Wunderlich, wie schätzen Sie das ein?
Ja, im Prinzip ist es genau das, worauf ich auch noch mal hinweisen wollte, dass die Eskalationsspirale im Prinzip im Mai 2018 begonnen hat, als die Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen ausgetreten sind und damit ja eben auch gegen Resolution 2231 verstoßen haben. Und alles, was danach folgte, waren im Prinzip, man kann es asymmetrische Kriegsschritte seitens Iran nennen, aber definitiv haben wir eine Eskalationsspirale auf beiden Seiten, die Schritte, die mutmaßlich Iran verantwortet, zielen darauf ab, Verhandlungen wieder einzusetzen, also wieder auf Augenhöhe sozusagen zu kommen und mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln, aber auch gleichzeitig zu zeigen, dass man nicht so klein beigibt und dass diese Politik des maximalen Drucks seitens der USA so nicht aufgeht. Und ich denke, das ist was jetzt sehr deutlich wird, dass diese Strategie eben nicht aufgeht.
Als Trump aber angeboten hat, sozusagen sich offen gezeigt hat und sogar sein Außenminister Pompeo gesagt hat, man könne auch ohne Bedingungen miteinander reden. Da kam aus dem Iran erstmal nur Ablehnung und die Aussage, erst müsst ihr die Sanktionen gegen uns wieder einstellen.
Das ist richtig, aber letztlich waren das ja auch, es war ja nicht komplett bedingungslos, sondern die Sanktionen waren ja sozusagen der Elefant im Raum. Das muss man natürlich auch sehen. Ich glaube, dieser ganze Konflikt ist unglaublich komplex. Die Gemengelage ist unglaublich komplex und auch der Konfliktkontext. Also wir haben sehr viel mit Ungerechtigkeitswahrnehmung zu tun, mit einer Geschichte voller Feindbilder auf beiden Seiten, mit gegenseitigen Bedrohungswahrnehmungen und mit Eskalationsschritten rhetorischer, aber eben leider auch ganz politikpraktischer Natur. Und beide Seiten tragen momentan nicht dazu bei, dass wir in Richtung einer diplomatischen Lösung kommen. Das ist sicherlich richtig.
Wenn ich den Punkt von Frau Wunderlich einfach nur nochmal unterstreichen kann, seitens der USA, dann steht natürlich dieses Angebot von Verhandlungen auf gewissermaßen tönernen Füßen. Also zum einen hat Präsident Trump das jetzt gerade diese Woche wieder zurückgenommen. Er hat behauptet, er habe nie angeboten, ohne Vorbedingungen zu verhandeln. Also er ist in diesem Punkt schlicht nicht glaubwürdig. Die Sanktionen waren ja schon angesprochen. Das ist eben für die Iraner ein Punkt. Sie können und wollen nicht mit den USA verhandeln, solange die Sanktionen, die nach dem Austritt aus dem Atomabkommen eingeführt wurden, solange die bestehen. Das Dritte ist die Glaubwürdigkeit insgesamt. Also mit welchem Recht könnte sich jetzt die USA wieder auf einen neuen Deal einlassen? Wie sehr könnte man daran glauben, dass die Amerikaner sich dann auch an diesen Deal halten? Also die Hürden sind eben sehr hoch, solange diese Politik des maximalen Drucks verfolgt wurde und solange eben nicht klar war, was das Ziel dieser Politik der Amerikaner sein soll. Geht es um Regime Change? Geht es um eine Veränderung oder geht es einfach nur um Verhandlungen oder minimal geht es nur um eine Foto-Op, eine Gelegenheit, dass die zwei Präsidenten miteinander in der Presse stehen? Das ist unklar und das macht das Verhältnis zu den Amerikanern so schwierig.
Dann muss man sich natürlich auch nochmal die innenpolitische Situation in Iran vergegenwärtigen, die ja eben jetzt auch so aussieht, dass die Hardliner, die konservativen Kräfte massiv an Auftrieb gewonnen haben. Und das erschwert auch ein Aufeinanderzugehen und eine Annäherung, die unter dem Atomabkommen tatsächlich, ich will nicht sagen sehr nah war, aber doch in die Wege geleitet worden war.
Das heißt, gibt es da jetzt eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen? Also der französische Präsident Macron, ich komme nochmal auf den zurück, der hat ja vorgeschlagen, eine Kreditlinie von 15 Milliarden Euro einzurichten für den Iran. Und im Gegenzug vom Iran wieder Zustimmung zum Atomdeal zu bekommen und Einhaltung der Bedingungen des Atomdeals. Wäre das eine Möglichkeit? Ich meine, Trump hat ja bewiesen jetzt, dass er eigentlich ein zahnloser Tiger sein will, denn er will vor den Wahlen keinen militärischen Konflikt in der Region.
Also ich glaube, das Angebot, zurück zu dem Deal zu kommen, was Präsident Macron ausgearbeitet hatte, das ist tatsächlich erstmal in der aktuellen Situation vom Tisch, nachdem es zu diesen Angriffen gekommen ist. Was sich jetzt auftut, ist die Möglichkeit, eben von Saudi-Arabien angestoßen, dass man im Kontext der Vereinten Nationen die Ursachen, also die Hergang dieses Anschlags ermittelt. und dass man darüber einen Weg findet, über regionale Sicherheitsfragen zu sprechen. Es gibt eine UNO-Resolution von Ende der 80er Jahre, von dem Ende des Iran-Irak-Krieges, wo damals eben schon gefordert wurde, unter der Leitung des UNO-Generalsekretärs solche Gespräche über regionale Sicherheit überhaupt zu beginnen. Das ist eben ein Thema, was seitdem nicht aufgegriffen wurde, was aber immer latent im Raum steht. Einer der Vorwürfe gegen das Atomabkommen war ja auch, dass dieses Abkommen nur das Nuklearprogramm adressiert hat und nicht die Rolle Irans in der Region oder eben die Rolle anderer Mächte in der Region. Also dass an diesem Wettbewerb, an dieser Rivalität gerade zwischen Saudi-Arabien und Iran eben nichts geändert wurde. Also man muss offensichtlich eben diese Sicherheitsfragen jetzt in den Vordergrund stellen und vielleicht bietet dann eben eine UNO-Investigation zu diesen Anschlägen da einen ersten Startpunkt.
Das scheint mir ein sehr deutsches Desiderat zu sein. Ich glaube, das wird auf Schwierigkeiten in der Region stoßen. Frau Wunderlich, wie schätzen Sie das ein? Die Erfahrung zeigt der letzten Jahrzehnte zumindest, dass in dieser Region einfach immer nur sehr knallharte Machtpolitik gespielt wird.
Es wird mit Sicherheit nicht leicht, aber ich sehe das auch momentan als mit den einzigen Weg, eigentlich jetzt hier wirklich die Situation zu beruhigen. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass insbesondere die europäischen Parteien, die das Nuklearabkommen unterzeichnet haben, weiterhin versuchen, dieses Abkommen zu retten. Und das bedeutet eben auch, gegenüber Washington nochmal klarzumachen, welche Bedeutung dieses Abkommen hatte. Es hatte Schwächen, klar, aber es hat eben auch sehr viel Nutzen gestiftet und die Situation befriedet. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal und es ist auch eine ganz wichtige Position, die Europäische Union hier einnehmen kann, nämlich eine gestärkte Position sozusagen als wichtiger Player neben den Vereinigten Staaten und hier eben zur Einhaltung der regelbasierten Ordnung aufzurufen, die ja momentan, also sagen wir mal, von Präsident Trump nicht gerade hochgeachtet wird. Also ich denke, das ist ganz wichtig und auch an die Region zu appellieren, dass es eben hier um mehr geht und dass es eben darum geht, auch weitere Interessen zu wahren. Also Sie haben natürlich recht, in der Region ist es immer schwierig und haben wir sehr viel mit regionaler Machtpolitik zu tun. Aber letztlich, denke ich, ist das Einzige, was zählt, jetzt diplomatische Strategie und die Stimmen der Vernunft.
Herr Abdol, wann sehen Sie dafür Chancen?
Mit Sicherheit. Wenn die USA Rückkehr zur JCPOA als Ziel setzen, wird
JCPOA ist das, was Atomdeal genannt wird, gemeint.
Das ist ein Vertrag, der vorhanden ist. Alle Parteien wie Europäische Union, alle Mitglieder der Europäischen Union, Russland und China halten sich an diese JCPOA-Vertrag. Und auch der iranische Außenminister hatte vorgeschlagen, eine Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region zu entwickeln und sich in diesem Rahmen auch entwaffnen. Man kann nicht 100 Milliarden Dollar Waffen an Saudi-Arabien verkaufen und erwarten, dass die Schiiten in der Region sich entwaffnen. Es geht nicht nur um Iran-Interesse, es geht um Schiiten, die von Mediterranien bis zum Hindukusch für ihre...
Sie kommen immer wieder darauf zurück, aber der Iran hätte sich ja zum Beispiel im Jemen überhaupt nicht einmischen müssen. Er hat das getan und hat dadurch natürlich auch eine Gegenreaktion provoziert.
Wissen Sie, es geht nicht um Iran alleine. Wenn wir ganz einfach die Religion betrachten, Schiitentum als Ganzes. Der größte Ayatollah von Irak ist ein Iraner namens Herr Sistani. Das ist, was hier total ignoriert wird. Und er hatte durch ein Fatwa eine Militärorganisation belebt, dass jetzt zurzeit die Amerikaner Auflösung davon von Iran verlangen. Und das ist Teil von irakischer Armee geworden. Es sind Realitäten zustande gekommen, die unabhängig von unserem säkularen System dort vorhanden sind. Und man muss die Problematik in Ganzes sehen und nicht nur als Teilstück. Wenn die Iraner heute, nehmen wir an, entscheiden, die Hashd al-Shaabi in Irak aufzulösen. Wird das gemacht? Mit Sicherheit nicht, weil die Schiiten dort unabhängig von Iran existieren. Und entsprechend musste man diese Konstellation als realpolitischer Gegenstand sehen und eine realpolitische, frei von Ideologie sehen. Wenn die Iraner eine Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit vorschlagen und Rückkehr zur JCPOA, diese beiden Organisationen können als Mittel verwendet werden, um Entspannungspolitik zu treiben.
Ja, soweit sind wir aber nicht. Herr Adebar, wie sehen Sie das?
Also ich denke, dass es nicht hilfreich ist, die Spannungen in der Region anhand von religiösen Konfliktlinien aufzumachen. Es ist natürlich richtig, dass es Realitäten sind, also schiitische Mehrheit in Iran, schiitische Pluralität in Irak, in Bahrain oder eben, dass die Houthi-Milizen dem Schiismus nahestehen, also dass es dort gewisse Verbindungen gibt. Aber gerade wenn man über regionale Sicherheit sprechen möchte, also ein System regionaler Sicherheit, dann geht es da in erster Linie um die Staaten als solche, also um wie auch immer verfasste Staaten, die gemeinsam hier zu einem Abkommen sich finden müssen. Und da hilft eben diese religiöse Bruchlinie nicht, weil es das einfach nur nochmal verschärft. Dann müssten eben einzelne Milizenführer mit bei diesen Gesprächen am Tisch sitzen. Ich denke, was eben ein wichtiger Aspekt ist bei dieser Frage, ist natürlich zum einen die Rolle der jeweiligen Staaten, gerade auch auf der arabischen Seite des Persischen Golfes. Da stimmt mich fast schon positiv eben, dass die Einheitsfront, die arabischen Staaten gegenüber Iran gebildet haben, über die letzten Jahre etwas gebröckelt ist. Also die Vereinigten Arabischen Emirate sind aus der Jemen-Koalition ausgetreten. Es gab schon immer Staaten
aber
wie Kuwait.
Aber letztlich doch nur, weil sie so erkannt haben, dass sie sehr verwundbar sind vom Iran aus.
Genau, das ist
und
richtig.
Dass Saudi-Arabien keine Möglichkeiten hat, sie gegen Angriffe zu schützen.
Saudi-Arabien hat die Möglichkeiten nicht und die USA würden es nicht tun. Und im Moment erleben wir, dass Saudi-Arabien genau das auch erfährt. Also ich glaube, die arabischen Staaten, die sich immer sehr gegen die iranischen Vorschläge von regionaler Zusammenarbeit gewehrt haben, die denken jetzt vielleicht zweimal darüber nach, ob es nicht doch sinnvoller ist, innerhalb der Region einen Ausgleich zu finden, anstatt auf die Macht und die Ausrüstung Amerikas und natürlich auch Israels zu bauen, um eben Iran in die Knie zu zwingen. Also dieses Element der starken Konfrontation zwischen einem arabischen Block, unterstützt von Israel und USA, gegenüber Iran, meinetwegen in Klammern schiitisch, dann das scheint jetzt ein wenig aufgeweicht zu sein und das ist womöglich ein Einfallstor für eine regionale Zusammenarbeit.
Aber die Provokation des Iran jetzt, und ich zähle jetzt einfach mal im weitesten Sinne auch die Anschläge, wenn es denn die Houthis waren, auf diese Ölraffinerie dazu. Die zeigt ja auch, dass es sozusagen an, wie soll man es ausdrücken, dem nötigen Respekt mangelt, den der amerikanische Präsident normalerweise doch erwartet, aber in diesem Fall eben nicht erwarten kann, weil er schon einmal gezeigt hat, dass er zurückzuckt und dass er sich nicht zur Wehr setzt. Es war der Angriff auf die amerikanische Drohne. Viele Experten sagen jetzt nicht nur in den USA, dass Trump überhaupt jedwede militärische Verstrickung vermeiden möchte und genau deswegen jetzt erpressbar sind. Da sind wir wieder zurück bei der amerikanischen Strategie.
Also da stimme ich hinzu. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der mangelnden Bereitschaft. Und ich will das in aller Vorsicht sagen, mit der mangelnden Bereitschaft, diesen maximalen Druck auch militärisch auszubuchstabieren. Also wie gesagt, ich wünsche mir das nicht. Aber es heißt eben, dass der diplomatische, der wirtschaftliche Druck dann seine Grenze findet. Und Iran es eben offensichtlich vermag, hier über asymmetrische Konflikte dem etwas entgegenzusetzen. Das ist eine Schwierigkeit. So wie eben der amerikanische Präsident dieses Ansehen nicht mehr hat, also als eine Ordnungsmacht, so ist es eben auch jetzt gerade den Saudis ergangen, dass sie trotz der Milliarden an Waffenausrüstung, die sie ja nun besitzen, die sie eingekauft haben, offensichtlich sich gegen was auch immer für Geschosse das dann waren, nicht zur Wehr setzen können, beziehungsweise dies nicht verhindern können. Das ist ja auch eine bittere Erkenntnis für die Saudis, dass dieser Anschlag überhaupt erfolgreich war, dass es nicht vorher gewarnt, dass man nicht gewarnt wurde, dass es nicht abgefangen werden konnte oder ähnliches. Also da stellen sich eben tatsächlich, und das ist das, was ich auch mit diesem arabischen Block angesprochen hatte, da stellt man sich schon die Frage, sehr langfristig, wo stehen wir in 10, 15, 20 Jahren? Haben wir dann immer noch die Amerikaner an unserer Seite? Oder müssen wir uns nicht besser mit Iran arrangieren, so wenig uns das gerade gefällt?
Zeigt nicht gerade, dass Trump ja das Problem sozusagen delegiert hat an Saudi-Arabien und gesagt hat, findet ihr erstmal heraus, was dort passiert ist und entscheidet dann über die nötigen Mittel. Zeigt das nicht gerade, dass Saudi-Arabien sich natürlich natürlich jetzt auch heftige Gedanken macht, ob es diesem Präsidenten noch vertrauen kann oder ob da nur Maulheldentum am Spiel ist.
Wissen Sie, aus meiner Sicht, denn zum ersten Mal Präsident Trump hat einen klugen Schachzug gemacht, indem dass er sich nicht von diesem Konflikt hineinbeziehen lässt. Der Konflikt zu beginnen oder militärisch aktiv zu werden, ist der Anfang der Sache. Die Strategie soll man vom Ende gucken. Und am Ende der Strategie ist keine der Konflikte im Nahen Osten hat eine militärische Lösung. Und eine Eskalation wird die Weltwirtschaft noch intensiver Schaden zufügen. Aus der Perspektive, die US-Macht soll für Entspannung verwendet werden.
Und aber das kann man nur, wenn man auch Drohmittel in der Rückhand hat. Und an, ich
die
sag mal,
USA haben diese Drohmittel.
Trump hat sie ja nicht benutzt. Trump hat ja tatsächlich dann davor zurückgeschreckt, das zu tun, wo er es noch zu einem relativ geringen militärischen und politischen Risiko hätte tun können. Ist also nicht diese Strategie des maximalen Drucks auf Iran gescheitert, weil man nicht bereit ist, weil Trump nicht bereit ist, sie auch militärisch notfalls zu unterfüttern?
Mit Sicherheit ist das gescheitert, aber nicht deswegen, weil es militärische Aspekte hat. Gucken Sie mal, die Iraner jetzt verhandeln mit China über 400 Milliarden Dollar in 25 Jahren. Wenn man Iran in den Armen von Russland und China drängt, im Nachhinein kann man die nicht rausholen. Und aus Moskau oder aus Peking kommt kein demokratisches System in Iran heraus. Man soll diese Strategie durch Eindämmung, durch Integration wegtauschen und Iran integrieren, Einfluss auf wirtschaftliche Entwicklung haben, damit man Mitspracherecht hat. Wenn wir in Syrien, wir haben den Iran in den Armen Russland gesteckt. Und da, Russland zum ersten Mal ist ein Akteur geworden innerhalb von Nahostkonflikten. Und man soll die Strategie von Ende gucken. Danke.
Frau Wunderlich, wie schätzen Sie das ein?
Das sehe ich im Prinzip ähnlich. Also da komme ich jetzt wieder zu den Atomverhandlungen zurück, die ja jahrelang im Prinzip relativ erfolglos vonstatten gingen. Und zwar untermauert von einer Politik der Stärke, also die stark auf Sanktionen und Zwang gesetzt hat. Und das Blatt hat sich dann gewendet, als man eine Sache geändert hat. Man hat nämlich begonnen, die Forderungen Irans ernst zu nehmen. Und zwar insbesondere die Forderungen auf Augenhöhe zu verhandeln, anerkannt zu werden mit dem Recht auf nukleare Anreicherung, also zu friedlichen Zwecken und so weiter. Das heißt, wir sehen hier, als sich die Verhandlungsstrategie verändert hat, gab es plötzlich auch eine Möglichkeit zur Entspannung. Es hatte natürlich auch mit den veränderten Präsidentschaften auf beiden Seiten zu tun. Aber ich würde auch sagen, also alleine diese lange Geschichte des Atomkonflikts zeigt, dass die Politik des maximalen Drucks wenig hilfreich ist. Die Sanktionen haben sicherlich auch geholfen, aber es geht eben um andere Stellschrauben, die zu stellen sind.
Frau
und das
Wunderlich,
zeigt sich auch jetzt.
Ja. Frau Wunderlich, da hätte ich jetzt die Frage. Waren es nicht genau die harten Sanktionen und das Zusammenhalten des Westens und unter Einbindung Russlands und Chinas, die erst diesen Erfolg ermöglicht haben, zu diesem Atomdeal zu kommen? Denn vorher hatte ja der Iran überhaupt kein Entgegenkommen gezeigt in dieser Frage.
Der Iran hat tatsächlich wenig Entgegenkommen gezeigt, was aber auch daran liegt, dass Iran eben, oder dass, ich will es anders formulieren, dass die Interessen, die Iran damit verfolgt hat, mit diesem gesamten Atomkonflikt, eben auch vor dem Hintergrund von Emotionen, von Werten, von diesem Pochen auf Gerechtigkeit, auf Autonomie zu sehen sind. Und wenn Sie sich überlegen, wie viele Einschränkungen der Iran tatsächlich auch in Kauf genommen hat über Jahre hinweg und eben nicht in die Knie gezwungen werden konnte von den harten Sanktionen, dann sehen Sie eben auch, wie stark diese ja, ich sage jetzt mal, ideationalen, ideellen Faktoren hier eine Rolle gespielt haben. Die Sanktionen hatten sicherlich auch mit einen Einfluss auf das Ganze, aber man sieht diesen Wendepunkt eben dann kommen, als sich die Verhandlungsstrategie ein wenig geändert hat und man hier einfach eine andere, auch rhetorische Ebene gefunden hat, um miteinander zu verhandeln.
Frau Wunderlich, wenn ich das jetzt mal weitergebe als Frage an Herrn Adebar, ist es tatsächlich so, dass der Iran sich lediglich in seiner, sag mal, in seiner Wahrnehmung vom Westen falsch gelesen sah und auf mehr Augenhöhe wollte? Oder welche Ziele wurden da verfolgt?
Also es ist sicher richtig, dass in Iran diese Augenhöhe, der Respekt, die Wahrnehmung eine große Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass das alleine ausschlaggebend war. Es ist ja nicht so, als hätten gerade auch die USA die Iran anerkannt oder eben jetzt plötzlich auf Augenhöhe behandelt. Es ging schon darum, mit Iran in den Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen, was zwar am Ende ein Kompromiss sein musste, das ist das Wesen von Verhandlungen, was aber sehr stark darauf abstellte, dass Iran der Staat ist, der Regeln verletzt, dass Iran nach einer Bombe strebt, dass das verhindert werden muss. Also es war eben keine Verhandlung auf Augenhöhe. Es war ja auch 1-6, wenn man sich den Verhandlungstisch anschaut, oder 1-7, wenn man die Europäische Union mit dazu zählt. Nein, aber das ist eben sozusagen das Wichtige aus iranischer Sicht, diese Wahrnehmung, dass sie eben ein international beachteter und anständig behandelter Akteur sind. Ich denke schon, dass die Sanktionen eine wichtige Rolle gespielt haben, weil wir ja da tatsächlich über die Jahre 2011 bis 2013 reden. Also das sind die Sanktionen, die gar nicht mehr von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden seit 2006, sondern das sind die Sanktionen, die die Europäer und die Amerikaner gemeinsam verabschiedet haben. Also Ölembargo, das Unterbinden von Finanztransaktionen und Ähnlichem. Und das waren tatsächlich, und da stimme ich Ihnen zu, was die Einigkeit betrifft, da war der große Faktor auf Seiten der Verhandler, dass man eben transatlantisch einig gehandelt hat. Amerikaner und Europäer haben am einen Strang gezogen und eben Russland, China, die mit am Tisch saßen, haben das unterstützt, aber auch Länder wie Japan oder Indien, Südkorea, die ihre Ölkäufe zurückgefahren haben. Da gab es eine breite internationale Front, und da sind wir beim Stichwort Legitimität und Ansehen auch des Ansinnens. Also damals war es eben international anerkannt, Iran an den Verhandlungstisch zu einem Ergebnis zu bringen. Heutzutage sind die USA alleine, die diesen Druck ausüben. Sie können massiven Druck ausüben, wie wir gerade merken, und durchaus mit einem Ergebnis, was das damalige Ergebnis, was wirtschaftliches Leiden in Iran betrifft, wahrscheinlich übertrifft. Aber es fehlt eben die Legitimität, denn die Amerikaner sind die, die den Vertrag verlassen haben. Mhm.
Die Frage ist ja, wenn man sich das Gesamtverhalten des iranischen Regimes anschaut, worauf läuft das hinaus? Denn der Iran ist ja in der Region nicht, sag ich mal, der Waisenknabe, der an die Wand gedrängt wird, sondern das ist ein fast schon imperialistisches Regime. Also es gibt iranische Truppen in Syrien, es gibt die Hisbollah im Libanon, die angeblich bis zu über 100.000 Raketen schon auf Israel richten kann. Es gibt die Hamas, die vom Iran unterstützt wird. Es gibt die Houthi-Rebellen im Jemen, die vom Iran militärisch am Leben erhalten werden. Es gibt die iranische Einflussnahme im Irak, die massiv ist. Und all das stellt ja auch Fragen. Und ich glaube, die muss man ja auch stellen, oder?
Selbstverständlich muss man die stellen. Also ich wollte auch keineswegs Iran hier von jeglicher Schuld in Anführungszeichen freisprechen. Also wir sprechen über ein repressives innenpolitisches Regime, das haben Sie zu Recht gesagt, extrem aggressives Außenverhalten. Es ist aber eben immer wichtig, diesen Kontext zu verstehen. Und ich glaube, in der gegenwärtigen Situation muss man sich überlegen, was ist das Ziel? Und ich denke, ein Ziel ist es eben, die Region nicht noch weiter zu destabilisieren, Stichwort regionales Sicherheitsbündnis. Und das zweite ist es eben, zu verhindern, dass Iran doch noch auf den Weg nach einer Atombombe wieder wandelt, sozusagen. Also ich denke, das sind zwei sicherheitsstrategische Interessen, die man jetzt eben auch verfolgen muss. Und dazu, ich glaube, beide kriegt man oder beiden nähert man sich, wenn man eher auf Einbindung setzt als auf Eskalation.
Wissen Sie, ich denke auch, wenn man innenpolitische, außenpolitische Lage im Iran oder aber auch die Gesamtregion betrachtet, es gibt kaum Chancen für Demokratie im Nahen Osten. Deswegen die Vorstellung, dass man in Saudi-Arabien ein Regime hat, das auch Journalisten im Ausland tötet oder innerhalb des Landes werden hingerichtet, das passiert auch in Iran. Menschenrechte werden in der Gesamtregion ignoriert. Aber die Frage ist, der Versuch, Demokratie auf Syrien zu exportieren, führte nicht zu Demokratisierung,
Sie
sondern
in Irak jetzt,
in Syrien konkret oder im Irak oder im Afghanistan. Wo ist überhaupt Demokratie zustande gekommen, dass der Druck gegen Iran der nächste Demokratie sozusagen fordert? Mehr Druck heißt mehr Warlords. Mehr Druck heißt mehr Dezentralisierung von Gewalt und Unkontrollierbarkeit. Ich betrachte das nur mit realpolitischen Augen. Ich denke und ich bitte darum, dass alle, die in die Richtung gehen, eine Organisation von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region hervorrufen. Und das ist die Aufgabe von der Europäischen Union, allen voran, von jedem Konflikt, ob jetzt Energiefelder betrifft oder aber auch den Migrationswelle verursacht, die Europäische Union ist betroffen. Deswegen für alle Akteure ist es relevant, über eine Entspannungspolitik zu denken, ohne jetzt den Schuldigen zu suchen. Wir werden nie die Chance haben, den wahren Schuldigen zu finden. Aber das ist mehr denn je notwendig, über Entspannungspolitik zu sprechen.
Halten Sie es tatsächlich für machbar, jetzt mal die Frage auch in die Runde gesehen, nochmal durch eine, sagen wir, Verhandlungsorganisation, die der jetzigen OSZE ähnelt, tatsächlich in dieser Region zu Fortschritten zu kommen?
Ich denke, man darf das nicht mit der OSZE oder der KSZE, wie wir sie seit 1975 kennen, vergleichen. Das finde ich, also es ist tatsächlich schwierig, auch wenn das Stichwort so schön greifbar ist. Es ist für die Europäer immer ganz klar, was damit gemeint ist. Es schreckt ab, weil es so unmöglich erscheint. Was tatsächlich möglich und nötig wäre, sind eben Dialogformate, meinetwegen zu ganz praktischen Fragen. Also sowas wie maritime Sicherheit. Darüber kann man seit den Anschlägen im Golf im Frühjahr natürlich sehr konkret reden. Man kann aber auch, man hätte auch vorher schon über Fragen der Seerechtskonvention sprechen können. Das ist ein allgemein gültiger Weltvertrag, den aber die Anrainer des Persischen Golfes nicht unterzeichnet haben. Also wenn man einfach mal überlegt, was an anderen Weltmeeren an Standards gilt und man könnte versuchen, das auf die Region zu übertragen und einfach zu einer Charta des Persischen Golfs, dann muss man sich über den Namen noch einigen, aber eine Charta des Persischen Golfs zu umformulieren, das wäre eine Möglichkeit. Da geht es noch gar nicht so sehr um Rüstung, um militärische Sicherheit. Auch das Stichwort nukleare Sicherheit, denke ich, ist sehr relevant. Iran hat nun einen Nuklearreaktor am südlichen Rand des Landes, direkt am Persischen Golf. Es gibt aber keinerlei Konvention über nukleare Sicherheit, der Iran beigetreten ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen Reaktoren. Saudi-Arabien möchte Atomreaktoren bauen, also immer für zivile Energiegewinnung. Also auch darüber kann man sprechen. Da gibt es eben auch weltweite Standards zu nuklearer Sicherheit, die für andere Atomstaaten, also Atomenergiestaaten gelten. Also das sind alles sehr niedrigschwellige Sicherheitsfragen, die zunächst mal die Akteure einfach an einen Tisch bringen würden. Akteure, die bisher eben gar nicht miteinander reden oder nur im sehr Geheimen. Also da muss man gar nicht an das große Beispiel OSZE, KSZE denken, sondern könnte in kleineren Schritten denken.
Kann das gehen, Herr Abdolwand, ohne die USA als große Garantiemacht in der Region?
Ich bin sicher, dass es auch ohne USA geht. Wir haben zurzeit Gleichgewicht des Schreckens. Die westlichen Staaten verkaufen an Saudi-Arabien Waffen und die Iraner bauen Raketen. Wir haben auch die Hezbollah gesehen, vor 2003, die haben schon 10.000 Waffen, Raketen gehabt, jetzt haben Hunderttausende von Raketen. Denn die Region hatte sein Zenit erreicht. Man muss diese Wahnsinn beenden. Als erstes sollte man, es ist egal, welche Form von Dialog wird vorgeschlagen, jemand soll anfangen in Bezug auf eine Art Kooperation in der Region denken. Wenn ich nur an die Sicherheit von Israel denke, die Sicherheit Israel hängt auch von dieser Abrüstung. Weil unabhängig von Israel gibt es auch in der Region ausreichend Potenziale, dass sich nur vermehren können, falls man jetzt nicht die für eine Organisation Sicherheit und Zusammenarbeit oder irgendwelche Form der Kooperation nachdenkt und die Länder integriert innerhalb von das. Die USA müssen ihre Taktik auch ändern. Die Stärke des Gesetzes ist viel wichtiger als das Gesetz der Stärke.
Frau Wunderlich, müsste man das nicht in erster Linie dem Iran klar machen?
Ich denke, das muss man allen beteiligten Staaten und Playern klar machen. Sie hatten eben gerade gefragt, kann das auch ohne die USA gehen? Ich denke, es kann nur ohne USA gehen. Also ich denke, es ist wichtig, dass die Staaten der Region solche regionalen Sicherheitsfragen untereinander verhandeln. Vielleicht unterstützt von europäischen Staaten oder zum Beispiel der Schweiz, die sich ja da häufiger auch anbietet im Bereich Vermittlungstätigkeiten. Und ich denke, dann kann es durchaus gelingen, wenn man versucht, gemeinsame Interessenslagen zu definieren. Einige davon hatte Herr Adebar ja auch schon angesprochen. Nukleare Sicherheit ist sicherlich eines. Nächstes Jahr wird wieder die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags, des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags stattfinden. Auch da steht einiges auf dem Spiel nächstes Jahr. Ich denke, also es gibt viele, viele Punkte, die tatsächlich auch fernab von der unmittelbaren Sicherheitslage in der Region die Regionen betreffen und wo es möglich sein sollte.
Eine Frage taucht jetzt aber erneut am Horizont auf. Wenn es für all diese Probleme keine Lösung gibt, die im Verhandlungsbereich liegt, und wenn der Iran sich weiter auf den Weg begibt in Richtung Atomwaffen, dann ist die Frage der Weiterverbreitung von Atomwaffen in der Region sehr schnell wieder auf dem Tisch. Saudi-Arabien hat schon gesagt, wenn der Iran Atomwaffen herstellt, dann werden wir das auch tun. Kann man dem irgendwie entgegentreten, außer zur Verhandlungsbereitschaft zu mahnen, was in der Region offensichtlich niemanden so richtig interessiert?
JCPOA ist der einzige Framework, dass man tatsächlich das verhindern kann.
Also eine Rückkehr dazu wäre ein großer Gewinn.
Definitiv.
Definitiv.
Aber mit Trump derzeit nicht möglich.
Auch mit Trump geht es. Trump ist ein Geschäftsmann. Man muss gewissermaßen, wir haben gesehen, dass er die Hardliner aus seiner politischen Arena entfernt hat. Und die USA sind auch an der Grenze von ihrer Kraft. Sie haben schon 17 Jahre in Afghanistan gekämpft für irgendetwas, das sie nicht kontrollieren können. Und jetzt sitzen sie gemeinsam mit Taliban und sie verhandeln. Wenn sie mit Taliban verhandeln, warum sollen sie nicht mit Iraner verhandeln? Jedes Mal, dass in Iran ein weniger Hardliner an die Macht gekommen ist. Die westlichen Staaten haben die harte Seite der Politik gezeigt und danach sind die Hardliner gekommen. Wir haben das während der Ahmadinejad-Zeit gesehen. Mit Khatami hatte man über 13 Stück Zentrifugen diskutiert und wollte man das nicht genehmigen. Am Ende hat man 12.000 Zentrifugen für Ahmadinejad gegönnt. Das ist der Produkt von eindimensioneller Politik, dass man das Gefühl hat, mit Stärke des Gewaltes kann man tatsächlich irgendwas in der Region diktieren.
Die Zeit ist vorbei. Ja, Abdelwand, wobei die Frage natürlich bleibt, warum der Iran unbedingt Atomwaffen haben muss, nachdem im Irak nicht mehr Saddam Hussein herrscht, aber das ist auch ein ganz weites Feld. Es bleibt aber bei dem Problem der Proliferation, also der Weiterverbreitung von Nuklearwaffen.
Die Iraner haben klar und deutlich gesagt, dass sie keine Waffe brauchen. Es gibt ein Fatwa dafür. Ja. Wenn man JCPOA wiedererstellt, kann man detailliert die Atomindustrie in Iran kontrollieren. Jetzt hat man weniger Kontrolle.
In der Tat ist es richtig, das Atomabkommen war ein wichtiger Schritt dahin. Herr Adebar, wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein, dass es nicht zu einer Proliferation kommt in der Region?
Also sollte tatsächlich das Atomabkommen jetzt über diese aktuelle Konfrontation zerbrechen, dann wäre das ein immenser Rückschritt, gerade eben auch für die Entwicklung in der Region. Es geht ja nicht nur darum, dass Iran ab einem gewissen Punkt sagt, jetzt wollen wir die Bombe, jetzt ändern wir alles, was wir bisher gesagt haben, sondern es geht auch einfach wiederum um die Wahrnehmung, also ein umfangreiches ziviles Nuklearprogramm Irans, selbst wenn es in der Tat, das man schwer überprüfen kann, aber selbst wenn es tatsächlich nur zivil wäre, das würde ja Bedrohungen bei den Nachbarstaaten auslösen. Sie haben es angesprochen, Saudi-Arabien sind die Ersten, die gesagt haben, wir werden dann auch eine Bombe haben wollen. Die Türkei hat sich jetzt kürzlich mit Präsident Erdogan zu Wort gemeldet und hat gesagt, warum gibt es Waffen, die manche Staaten haben, die wir nicht haben dürfen. Also das ist eine tatsächlich sehr konkrete Frage.
Schlussfrage in die Runde. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen großen Krieg in der Region? Frau Wunderlich, Sie fangen an.
Ich hoffe, dass er abgewendet werden kann. Ich denke, das ist die einzig gute Antwort darauf. Also momentan finde ich die Lage sehr gefährlich, aber ich hoffe trotzdem auf Vernunft und auf Diplomatie.
Herr Abdelwand, wie sehen Sie das?
Ich sehe keine Möglichkeit für einen Krieg. Insbesondere die amerikanische Außenpolitik ist viel, viel besonderer, als was man erwartet. US-Militär weiß, womit man zu tun hat, falls es einen Krieg beginnt. Und das Ende des Krieges wird gesehen. Ich sehe keine Möglichkeit für einen Krieg. Mehr denn je ist notwendig, über eine Entspannungspolitik zu sprechen.
Herr Adebar, wie schätzen Sie es ein?
Nüchtern betrachtet, gibt es Zeichen, dass ein Krieg vermieden werden kann? Also die Zurückhaltung des amerikanischen Präsidenten, die Zurückhaltung der arabischen Staaten. Das heißt aber nicht, dass sich die Situation deswegen bessert. Gerade wenn so ein Angriff wie der jetzt erfolgte unbeantwortet bleibt, unbeantwortet auch auf welcher Ebene immer, dann wird das die Spannung weiter erhöhen. Dann werden wir eben vielleicht eine langsam ansteigende, zunehmende Konfrontation. Dann bleibt vielleicht der große Krieg aus. Aber die Lage für die Menschen in der Region wird dadurch ja auch nicht besser.
Vielen Dank an unsere Diskutanten, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer für ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Deutschlandfunk.
Das war die Sendung zur Diskussion. Angriff auf saudische Ölanlagen, wachsende Kriegsgefahr am Persischen Golf. Es diskutierten Behroz Abdolwand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG, Cornelius Adebar, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, sowie Carmen Wunderlich, Universität Duisburg-Essen. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur.